ARD.
Ganz ehrlich, als meine Redakteurin mich gefragt hat, ob ich eine Folge über Bakterien auf dem Meeresboden machen möchte, da war ich erstmal ziemlich ratlos. Was soll daran nur interessant sein? Gut, der Grund des Meeres ist nicht völlig unwichtig. Firmen planen Tiefseebergbau. Unterseekabel werden sabotiert. Und natürlich ist mir der Roman 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne in den Sinn gekommen, in dem Kapitän Nemo gegen allerhand seltsame Lebewesen kämpft. Es hat dann etwas gedauert, bis ich mich doch aufgemacht habe auf diese Reise zu den Bakterien am Grund des Ozeans, dabei viel Verblüffendes erfahren habe und mich schließlich ganz und gar von der Begeisterung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler habe anstecken lassen, die diesen ganz außergewöhnlichen Lebensraum erforschen, über den wir noch viel zu wenig wissen. Wieso ist zum Beispiel der Meeresboden fürs Gesamtsystem Erde ähnlich wichtig wie Wälder oder Moore? Mein Name ist Helmut Nordwig und ich finde, ihr solltet unbedingt mitreisen.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Erstmal denkt man, das ist alles ja ruhig und leblos, fast wie eine Wüste, wenn man an der Küste vielleicht mal guckt und selber am Strand irgendwie ist. Aber das ist es gar nicht. Es ist nämlich sehr, sehr dynamisch und komplex. Es ist ein faszinierendes Ökosystem.
Wir kennen die Mondoberfläche besser, als wir das Meer kennen. Und das war natürlich eine Motivation, in diese Terra Incognita des Meeres und in meinem Fall des Meeresbodens und der Bakterien in den Meeresboden besonders einzutauchen.
Und das ist das, was mich wirklich fasziniert, wie sie über ihre vielfältigen Lebensweisen der verschiedenen Arten, wie diese dann aufs Ökosystem einwirken und was das auch für Auswirkungen ja auch aufs Klima haben könnte.
Wir haben nach den Grenzen des Lebens im Meeresboden gesucht. Das ist eine Riesenherausforderung. Wir haben jetzt 2,5 Kilometer tief gebohrt und es war immer noch Leben da.
Zwei Frauen, zwei Männer, die wir gleich genauer kennenlernen. Drei von ihnen arbeiten an der Nordseeküste oder fast und einer erstaunlicherweise in Wien. Alexander Loy von der dortigen Uni ist das. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie kommt ein Mikrobiologe zur Meeresforschung, wenn er doch mehr als 1000 Kilometer entfernt von der nächsten Küste arbeitet?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hatte immer das Privileg, eingeladen zu werden auf Forschungsfahrt, kleinere Expeditionen in die Arktis, genauer gesagt nach Spitzbergen, in die Fjorde dort. Diese Expeditionen waren eigentlich recht spektakulär, wobei das Equipment, was wir benutzt haben, relativ unspektakulär war. Dort hatten die Kollegen ein altes Fischerboot gemietet, das bereits umgebaut war mit einem Kran, wo man dann eben entsprechend auch Proben aus dem Meereswasser, aber auch vom Meeresboden nehmen konnte.
Die Expeditionen haben Alexander Loy als Forscher verändert. Sie haben dazu geführt, dass er das Österreichische Polarforschungsinstitut mitgegründet hat. Seine Kollegin Katrin Knittel arbeitet deutlich näher am Meer. Die Biologin forscht am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen und ist regelmäßig in Spitzbergen.
79 Grad Nord, also weit nördlich des Polarkreises. Und wir arbeiten an den Küstensedimenten besonders deshalb, weil die einen besonders hohen Nährstoffeintrag haben und eine hohe mikrobielle Aktivität. Sediment ist das, wo das Wasser auf den Meeresboden letztlich trifft. Und das geht einige Meter, Kilometer zum Teil runter, bis dann die Erdkruste kommt. Das heißt, das sind alles Ablagerungen im Laufe der Zeit entstanden. Oft sehr sandig, das heißt, die Körner sind größer. Und dann gibt es aber auch schlammige Sedimente, da sind dann eben mehr feine Partikel zu finden. Das ist das, wo man im Wattenmeer so richtig schön einsackt und kaum den Fuß wieder rausziehen kann.
Sand und Schlamm auf dem Meeresgrund, nicht nur dort leben Bakterien. auch darunter, also in der festen Erdkruste, mindestens 2,5 Kilometer tief, und zwar erst von dort aus, wo der Meeresgrund anfängt. Verena Heuer ist Spezialistin für diese Bakterien, die in der Erdkruste weit unter der Tiefsee leben. Sie ist Geoökologin am Zentrum für marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Die Mikrolebewesen, um die es ihr geht, sind extrem schwierig zu gewinnen.
Das können wir in der Wissenschaft auch nur mit einem einzigen Bohrschiff auf der Welt machen. Das ist das japanische Bohrschiff Chikyu. Die größte Herausforderung ist, das Schiff genau auf Position zu halten. Das darf nur so plus minus 10 Meter von der Position abweichen, damit das Bohrgestänge gut im Loch bleibt. Dafür braucht es ein spezielles Antriebssystem. Und dann muss man sich ja vorstellen, dass man erstmal durch das ganze Wasser durch muss. Also das können ja Kilometer Wassertiefe sein. Auf der Expedition, wo wir 1,2 Kilometer tief in den Meeresboden gebohrt haben, haben wir das aber in der Wassertiefe von knapp 5 Kilometern getan. Das heißt, das Bohrgestänge ist über 6 Kilometer lang gewesen und wird dann unten in so ein, naja, vielleicht 30 Zentimeter großes Loch eingefädelt. Ne? Dass das geht, das ist fantastisch.
Es sind wirklich die extremsten Lebensräume, aus denen manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Proben gewinnen. Ralf Rabus, Meeres- und Mikrobiologe an der Universität Oldenburg, hat Bakterien zum Beispiel aus 2000 Metern Tiefe vor der Küste der USA geholt, wo sie frisches Erdöl als Stoffwechselprodukt ausscheiden. Wie seltsam. Es geht aber auch einfacher. Am liebsten ist Ralf Rabus gar nicht weit weg und macht bei Ebbe einen Wattspaziergang an der Nordseeküste. Die schwarze Schicht auf der Oberfläche wird nämlich ebenfalls von Bakterien erzeugt, die Schwefelwasserstoff ausscheiden. Kennt jeder, der mal in der Schule eine Stinkbombe erlebt hat, das Gas, das penetrant nach faulen Eiern riecht.
Dieser Schwefelwasserstoff reagiert mit gelöstem Eisen, bildet das Eisensulfid und das Sediment ist schwarz. Das heißt, wir sehen mit bloßem Auge, dieser Meeresboden ist ein riesiger Bioreaktor.
Überall gedeihen Mikroorganismen. Selbst unter Bedingungen, die für uns extrem zu sein scheinen, leben Bakterien. Um mehr über sie zu erfahren, versuchen Wissenschaftler, sie zur Untersuchung ins Labor zu bringen. Denn sie wollen herausfinden, was sind das eigentlich für Lebewesen? Wovon ernähren sie sich? Wie bekommen sie Energie? Und arbeiten sie mit anderen zusammen oder leben sie völlig autark? Zu Beginn dieser Fragen steht meist die Expedition auf einem Forschungsschiff. In Deutschland gibt es einige davon, wie die Polarstern, Meteor oder Maria S. Merian. Auf Tiefseebohrungen spezialisiert ist die schon erwähnte japanische Chikyu. Verena Heuer war schon mehrmals an Bord und kennt die Herausforderungen.
Dass das einfach sehr teuer ist. An Land, da kann man so eine kleine Station aufbauen, da stellt man so ein paar Container hin, die gut ausgerüstet sind, oder baut ein kleines Häuschen oder eine Baracke und kann sich dann dort so lange aufhalten, wie man möchte. Wenn man auf See ist, hat man ungefähr 160 hochqualifizierte Leute dabei, die die ganze Zeit bezahlt werden müssen für die Arbeit. Und dadurch ist man begrenzt in der Zeit, die man vor Ort sein kann.
Forschungsgruppen, die nicht ausgerechnet das Super-Bohrschiff aus Japan brauchen, mieten deshalb manchmal ein kleineres Schiff, über das sie längere Zeit verfügen können. Zum Beispiel den umgebauten Fischkutter, mit dem Alexander Loy vor Spitzbergen unterwegs war.
Dieses Boot, das ist ungefähr so groß, ich vergleiche es mal so wie ein bisschen größerer Wohnwagen, wo alle Leute, die dabei waren, so 6 bis 10 Leute, alle in einem Raum leben und arbeiten und fahren und essen. Und immer mal wieder Fjorde anfahren und dann entsprechend anhalten. An Bord dieses Schiffes ist eine kleine Winde mit ein paar hundert Metern Stahlseil. Daran hängt dann ein spezifisches Gerät. Dieses Gerät ermöglicht es, Sedimentkerne aus dem Meeresboden zu entnehmen. Mit diesem Forschungsschiff waren wir in den Fjorden Spitzbergens unterwegs. Auch die können mitunter ein paar hundert Meter tief sein. Und das ist so, sind so die typischen Meerestiefen, wo wir dann auch Meeresbodenproben ziehen.
Etwa wie eine Baggerschaufel kann man sich das Spezialgerät vorstellen. Die Forschenden können es in den Boden graben, dann verschließen und den Inhalt mit der Seilwinde heraufholen, mitsamt der Bakterien, die am Meeresgrund leben.
Man arbeitet mit Schlamm, man wird sehr dreckig an Bord. Ja, da ist die Kunst eben entsprechend, die Sedimentkerne zu nehmen und diese dann ins Labor zu transportieren und dann entsprechend der Schichtungen zu schneiden und aufzuarbeiten, sodass man auch ein Tiefenprofil erstellen kann, unter anderem über die Zusammensetzung und Aktivität der mikrobiellen Lebensgemeinschaften.
Weil man aber Schlamm schlecht schneiden kann, werden die Bohrkerne eingefroren. Und auch sonst ist es gar nicht so einfach, die Proben zu bewahren. Zum Beispiel gibt es in großer Tiefe nur wenig Sauerstoff. Er könnte die Einzeller sogar töten und muss deshalb noch an Bord von den Proben ferngehalten werden. Dafür gibt es Spezialkammern mit einer Stickstoffatmosphäre. Und dann sind da noch die logistischen Probleme auf dem Weg ins Labor, das in Alexander Leus' Fall in Wien liegt.
Wir sind mitunter halt mit, vereinfacht gesagt, einer speziellen Gefriertruhe unterwegs, die sehr, sehr kalt ist und die relativ groß ist und metallisch und wo man auch das Personal an den Flughäfen immer wieder einzeln überzeugen muss, dass das harmlos ist, dass wir das transportieren dürfen und auch für den Transport keine Gefahr darstellt. Da geht es eben darum, die Proben möglichst kalt in unsere Labore zu bekommen, um die Zellen in ihrem Zustand zu konservieren.
Die Forschungsexpeditionen können Wochen dauern, auf hoher See sogar mehrere Monate. Für die Wissenschaftler eine Zeit, in der es vor allem darum geht, möglichst viele Proben von unterschiedlichen Stellen zu sammeln und zu dokumentieren. Gleich werden wir erfahren, wie es dann auf dem Festland weitergeht, in den Laboren in Bremen, Oldenburg und Wien. Wir machen heute eine Reise, die uns zunächst auf den Grund des Ozeans geführt hat. Hier, sagt Ralf Rabus von der Uni Oldenburg, liegen die letzten weißen Flecken auf der Landkarte der Erde.
Wenn man an die Apollo-Mondmission zurückdenkt und die ersten Bilder von unserem Planeten gesehen hat aus dem Weltraum, erscheint so wunderbar blau, unser blauer Planet, rührt daher, dass 70% unserer Erdoberfläche von Ozeanen bedeckt sind. Jetzt darf man aber nicht nur dem Fehler aufliegen, dass da so eine Wasseroberfläche da ist, die ist ganz unterschiedlich tief, bis zu 10.000, 11.000 Meter tief. Und der Meeresboden entspricht ja nicht einer glatten Fläche, sondern wie unsere Landmasse auch, flache Bereiche, Gebirgszüge, tiefe Schluchten.
Schon dieses Relief der unterseeischen Landschaft ist teilweise noch unbekannt. Erst recht gilt das für die Lebewesen dort. Die Kameras von Tauchkapseln sind in den letzten Jahrzehnten auf leuchtende Fische in der Tiefsee gestoßen, auf Riesenkalmare und allerhand weitere seltsame Kreaturen. Und von den Einzellern, die auf und unter dem Meeresboden leben, beginnen Wissenschaftlerinnen wie Katrin Knittel vom Bremer Max-Planck-Institut, sich erst jetzt ein Bild zu machen.
Ja, lange Zeit hat man Proben genommen und hat versucht, die Bakterien zu kultivieren. Das macht man immer noch, das ist eigentlich auch immer noch höchstes Ziel. Aber man kann nur einen ganz geringen Teil derzeit kultivieren. Das sind weniger als 1%, sagt man immer als Daumenwert. Und 99% kann man gar nicht kultivieren, einfach weil man die genauen Lebensbedingungen nicht kennt. Man weiß nicht, was brauchen die für Nährstoffzusammensetzungen, von was leben die genau.
Es ist schwierig, die zu kultivieren, weil es schwierig ist, mit so hohen Drücken zu arbeiten. Also das ist sehr aufwendig, Hochdruck-Inkubatoren zu betreiben, auch vom Sicherheitsaspekt her. Das können nur sehr wenige Labore in der Welt.
Nachdem es also oft nicht klappt, die an den hohen Druck der Tiefsee gewohnten Bakterien lebend zu züchten, bleibt Forscherinnen wie Verena Heuer oft nur die zweitbeste Möglichkeit.
Was Mikrobiologen gern machen, was deren Ansatz ist, ist als nächstes die DNA zu extrahieren. Und das ist ja wie die Blaupause für das Leben. Also man kann daraus entschlüsseln, welche Arten vorhanden sind oder Variationen über Arten. Und man kann erkennen, welche Enzyme kodiert sind und welches Potenzial dort vorhanden ist, um Stoffwechsel auszuführen.
Was die Wissenschaftlerinnen aber nicht sagen können, Nutzen die Bakterien dieses Potenzial auch? Brauchen sie diese Gene wirklich? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Aus der Antwort auf diese Fragen könnte man darauf schließen, wie wichtig die Organismen für das Gesamtsystem Erde sind, zum Beispiel wie viel CO2 sie freisetzen. Aber für die Forschung ist es bisher nur bruchstückhaft möglich, etwas darüber zu sagen, erklärt der Mikrobiologe Alexander Loy von der Universität Wien.
Das basiert aber auf Genvorhersagen von Genen, deren Funktion wir schon kennen. Und meinen Studenten sage ich immer, wir haben ja einen Organismus, der ist sehr, sehr gut untersucht aus dem Darm. Escherichia coli ist der bestuntersuchte Mikroorganismus der Welt. Das meiste, was wir über mikrobiellen Stoffwechsel wissen, kennen wir von diesem Organismus. Und selbst in diesem Organismus sind ein Drittel der Gene komplett unbekannt. Also wir wissen nicht, was diese Gene machen.
Wozu dieses Drittel gut ist, das weiß schon bei diesem sehr gut bekannten Einzeller in unserem Darm niemand. Entsprechend können die Wissenschaftler auch keine Vorhersage treffen, wozu ein solches Gen gut sein könnte, wenn sie es in einem Organismus vom Meeresgrund antreffen. Und auch wegen der unfassbar großen Zahl solcher Lebewesen müssen Forschende wie Katrin Knittel zugeben, sie wissen nur, dass sie fast nichts wissen.
Wenn man sich einen Teelöffel Sediment nehmen würde, hat man etwa 1 Milliarde Bakterien da drauf. Und von diesen 1 Milliarde Bakterien hat man ungefähr tausende verschiedene Arten dabei. Und von diesen tausenden Arten kennt man genau nur etwa 1%.
Auch wenn das Wissen über die unterseeischen Einzeller noch ganz an der Oberfläche kratzt, einiges hat die Forschung über sie doch schon herausgefunden. Und diese Erkenntnisse sind sehr erstaunlich. Im Grunde geht es auch Bakterien auf dem Meeresgrund nur um das, was ihre Artgenossen auch sonst den lieben langen Tag tun, sagt Ralf Rabus.
Es geht darum, sich zu ernähren, um bei der Ernährung genügend Energie zu entwickeln, um zu wachsen und sich zu teilen.
Ernähren können sich die Bakterien auf dem Meeresgrund von dem, was es dort gibt. Nur ausnahmsweise ist das mal Erdöl, zum Beispiel nach der Havarie eines Tankers. In solchen Fällen tauchen entsprechende Spezialisten auf, so wie es auch welche gibt, die bestimmte Plastiksorten fressen. Sonst ist die Ernährung aber recht ähnlich wie bei den Lebewesen über dem Meeresspiegel, zu denen auch wir Menschen zählen. Alexander Loy.
In unserem Fall kann es der Salat sein, das Schnitzel. Und bei den Mikroorganismen sind es halt abgestorbenes Zellmaterial von anderen Bakterien, von Algen, Fische, die gestorben sind, abgesunken sind, vielleicht Pflanzenmaterial.
Also organisches Material, das ja einen sehr weiten Weg zurückgelegt hat, bis es am Meeresboden ankommt und auf dem Weg auch schon viele Male prozessiert worden ist. Und im Meeresboden, die leben mit den letzten Resten davon.
Ergänzt Verena Heuer. Diese letzten Reste bestehen vor allem aus Kohlenstoff. Und weil davon nicht mehr allzu viel unten ankommt, setzen die Bakterien ihn teilweise unfassbar langsam um.
Wenn man an einen Laborversuch hier an der Erdoberfläche denkt, dann ist ja so eine Teilungszeit von 20 Minuten oder auch wenigen Stunden ist ja das Übliche. Aber in der tiefen Biosphäre finden wir Zellen, die sich nur einmal alle 100 Jahre teilen oder alle 1000 Jahre. Die sind extrem langsam. Dann weiß man nicht, ist das ein Zombie oder ist das ein Methusalem oder was ist das? Ist das noch Leben, wenn es sich nicht mehr teilt? Also was ist so das Minimum, was dann ausmacht, dass es lebt?
Übrigens ein ganz praktisches Problem für die Forschung. Welche Doktorarbeit dauert schon 1000 Jahre? Doch gerade, dass die Bakterien am Meeresgrund oft so extrem lange brauchen, um die herabrieselnden Kohlenstoffverbindungen in ihre Zellen einzubauen und sich zu teilen, ist sehr wichtig für den Kreislauf dieses chemischen Elements auf der Erde. Der Boden des Ozeans ist damit nämlich eine entscheidende Kohlenstoffsenke, wie die Wissenschaftler sagen. So wie auch Moore oder Wälder. Kohlenstoff, der da mal drin ist, kommt so schnell nicht wieder raus. Und, was zurzeit besonders wichtig ist, es wird kein CO2 draus, sondern Biomasse. Zwar nur ganz, ganz langsam, aber insgesamt kommt da enorm viel zusammen.
Die Lebewesen in der tiefen Biosphäre, die machen 1% der globalen Biomasse aus. Genauso viel Biomasse wie in der Wassersäule des Ozeans, also die ganze Meeresbiologie zusammengenommen. Und es ist 100 bis 200 Mal so viel Biomasse, die wir als Menschen auf diesem Planeten ausmachen. Und so gesehen ist das schon ein sehr großer Anteil des Kohlenstoffkreislaufs, der in diesem System stattfindet.
Auf der Erdoberfläche brauchen wir und die anderen Lebewesen außerdem Sauerstoff. Er liefert das, was neben Essen noch entscheidend fürs Leben ist, die Energie, die es braucht, um die Nahrungsmittel umzusetzen. Das ist auch unter Wasser so. Allerdings wird Sauerstoff mit zunehmender Tiefe immer weniger. Am tiefen Meeresgrund ist fast gar kein Sauerstoff mehr da. Und dennoch leben dort Bakterien, solche, die ohne Sauerstoff auskommen. Viele Einzeller am Meeresgrund verwenden tatsächlich andere Energielieferanten, chemische Verbindungen, die gerne Energie abgeben. Dazu gehören Sulfat und Nitrat, das sind Moleküle, die Schwefel bzw. Stickstoff enthalten. Sogar Metalle nutzen Einzeller in der Tiefsee, Mangan oder Eisen. Sie alle liefern weniger Energie als der Sauerstoff und auch das ist ein Grund dafür, dass es auf dem Meeresboden deutlich langsamer zugeht als über der Wasseroberfläche. Ralf Rabus erforscht das am Beispiel von Bakterien, die sozusagen Sulfat atmen.
Und das Besondere ist, dass sie im Vergleich zu den sauerstoffveratmenden Bakterien nur einen Bruchteil an Energie gewinnen. Sie müssen ihren Stoffwechsel besonders fein justieren, damit sie mit dieser wenigen Energie, die ihnen zur Verfügung steht, trotzdem ihr Ziel erreichen. Und dann ist es umso imposanter, welche dominante Rolle diese Bakterien für den globalen Kohlenstoff, aber auch Schwefelkreislauf spielen.
Was die einen Mikroorganismen als Stoffwechselprodukt ausscheiden, davon ernähren sich die anderen. Sogenannte fermentierende Bakterien leben zum Beispiel von Kohlenhydraten am Meeresgrund und sie produzieren Alkohole und organische Säuren, die für weitere Einzeller Substrate, also Futter, sind. Nahrungsketten und Ökosysteme, die gibt es unter Wasser genauso wie an Land, ist Verena Heuer überzeugt.
Auf alle Fälle, das ist das größte Ökosystem der Welt. Also nicht alle Mikroorganismen kommen gut an die organischen Verbindungen ran, die abgelagert werden. Und die machen eine Arbeitsteilung, dass die Fermentierer die größeren organischen Verbindungen aufspalten und Verbindungen ausscheiden, die dann für die anderen als Substrat dienen. Und insofern brauchen die sich gegenseitig.
Ihre Kollegin Katrin Knittel hat deshalb erforscht, wo die Einzeller im Sediment leben und wie sie sich dort verteilen. Das Ergebnis: 85% haften fest an Sandkörnern. Die sind unter dem Mikroskop keineswegs schön rund, sondern sie haben eine recht unebene Oberfläche, die an manchen Stellen fast an Gebirge mit Schluchten erinnert.
Also man kann vielleicht so einen Vergleich ziehen, so wie früher auch die Erde besiedelt wurde. Zuerst hat man sich eben dort niedergelassen, wo entweder besonders fruchtbarer Boden ist, an Flüssen und Ähnlichem. Und so machen die Bakterien das auch. Die suchen Schutz in den Vertiefungen dieser Sandkörner. Einerseits ein mechanischer Schutz. Jedes Sandkorn wird umgewühlt durch Sturm und Ebbe und Flut. Und andererseits schützt sie das auch vor Fressfeinden. Größere Tierchen können dort in diese kleinen, feinen Ritzen nicht so reinkrabbeln und dadurch sind sie geschützt. Und so ist das Leben auf so einem Sandkorn. Also es ist wirklich wie so ein Leben in so einer Stadt. So kann man sich das so ein bisschen organisiert vorstellen.
Doch was passiert, wenn das gemächliche Leben in den Sandkornstädtchen weit unter Wasser gestört wird? Zum Beispiel, weil das Meer wärmer wird und zusehends verdreckt? Die einhellige Antwort der Forschenden überrascht. Genau wissen wir es nicht, aber wahrscheinlich verändert sich kaum etwas. Der Klimawandel, der kommt weit unter der Meeresoberfläche nicht an, das Wasser erwärmt sich dort nicht. Oder die Verschmutzung, etwa durch Abwasser oder Plastik. Sie ist ein Problem für uns an der Oberfläche, aber in der Tiefe der riesigen Ozeane spielt sie kaum eine Rolle, selbst wenn das Plastik irgendwann auf den Meeresgrund absinkt. Der geplante Abbau von Manganknollen in der Tiefsee, ja, er wird die Ökosysteme am Meeresgrund durcheinanderbringen, wenn auch auf einem winzigen Bruchteil der Fläche. Aber, so Alexander Loy,
aus Mikrobensicht ist es so, egal welche Störung kommt, ob das jetzt ein Bagger ist, der den Meeresboden aufwühlt, ob das Plastik ist, das da landet, über die Zeit werden sich die Mikroorganismen an diese Situation anpassen, und zwar relativ schnell. Was das aber für Auswirkungen hat für das Gesamtökosystem, das ist schwierig vorherzusagen, weil damit ändern sich nicht nur der Lebensraum der Mikroorganismen, es ändert sich auch durch die Änderung ihrer Lebensbedingungen, das, was sie mit dem Lebensraum machen, was sie produzieren. Machen sie mehr CO2, wird mehr Methan freigesetzt, all das steht in den Sternen ein bisschen, würde ich sagen. Und das darf man nicht vergessen.
Am besten lassen wir sie also einfach in Ruhe, die skurrilen und ultralangsamen Einzeller auf dem Grund des Ozeans. Unsere Reise dorthin ist schon wieder zu Ende. Ich habe bei der Arbeit an diesem Podcast erfahren dürfen,
das ist eine Art von Leben, die wir uns nicht vorstellen können, wenn wir uns nur an dem orientieren, was wir auf der Erdoberfläche sehen. Und die Fähigkeit, über so enorm lange Zeiträume zu überleben und annähernd unsterblich zu sein, das ist ja total faszinierend.
Mein Name ist Helmut Nordwig und ich danke euch, dass ihr bei dieser außergewöhnlichen Reise dabei gewesen seid. Mein Kollege Marco Pauli hat sich vor kurzem hier in IQ-Wissenschaft und Forschung mit einem Problem beschäftigt, das auch auf dem Meeresgrund liegt. Gift vor deutschen Küsten, was tun mit alter Munition, heißt sein Podcast. Und wenn ihr lieber etwas Schönes aus dem Meer erleben wollt, dann haben wir noch einen Radiowissen-Podcast von Anja Mösing über Seesterne. Beides verlinkt in den Shownotes.